Wir sind in Jesaja Kapitel 13, oder wir beginnen zumindest da. Wir werden unser Tempo ein bisschen verschärfen, jetzt über die nächsten Kapitel. Denn Kapitel 13 bis Kapitel 23 sind Gerichtsworte über Nationen, über neun Nationen, die um Israel oder um Juda herum sind. Gerichtsworte über heidnische Nationen. Und die Propheten, die waren ja vor allem zu Israel und zu Juda gesandt, also bis auf einige Ausnahmen. Wir haben Jona und Nahum, die zu Ninive gesandt waren, und wir haben Obadja, der zur Nation Edom gesandt war, und die hatten dann auch was zu Israel und Juda zu sagen, aber sagen wir mal, die meisten Propheten waren zu Israel gesandt, aber haben auch immer wieder Worte gegen die heidnischen oder für die heidnischen Nationen gehabt. Wir sehen das hier in Kapitel 13 bis 23, mit Ausnahme vom Kapitel 22, da geht es wieder um Juda. Interessant vielleicht auch Juda so in diesem Kontext der heidnischen Nationen, die waren nämlich zu dem Zeitpunkt nicht viel besser. Aber wir finden das auch bei Jeremia zum Beispiel. Jeremia Kapitel 46 bis 51 oder Hesekiel Kapitel 25 bis 32, wo immer wieder so ein Einschub ist, wo die Propheten auch an die Nationen um Israel herum prophezeien. Hier im Kapitel 13 geht es los mit einer Prophetie über Babylon, über den König von Babel. Könnte man fragen, ja, warum sprechen denn die Propheten über die umliegenden Nationen? Wir wissen jetzt nicht, ob die Babylonier diese Prophetien zum Beispiel gehört haben. Aber die Leute in Juda haben sie gehört, und ich glaube, sie konnten sehen, okay, Gott ist der Herr der Geschichte. Er hat alles in seiner Hand. Sein Wort sagt uns, er setzt die Mächtigen ab, die Stürzer vom Thron, und die Niedrigen erhöht er, wie er will. Auch zu sehen, dass Gott ein gerechter Gott ist, weil er hat sein Volk gerichtet. Er war treu, hat gesagt, wenn ihr mir treu seid, dann dürft ihr hier in diesem Land wohnen und es wird euch gut gehen, ihr werdet Überfluss haben, aber wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch rausschmeißen wie die Nationen vor euch. Und dann hat Gott diese anderen Nationen gebraucht, um sein Volk zu züchtigen und zu richten. Nationen, die schlimmer waren als sie. Und da könnte natürlich die Frage aufkommen, ja, warum ist das fair? Und Gott zeigt ihnen hier so ein Stück auch das große Bild. Nee, Gott ist gerecht, er wird auch diese Nationen richten, und er wird absolut gerecht richten. Und natürlich auch wieder dieser Hoffnungsfunke, er wird diese Nationen richten, die Israel richten. Also gerade wenn es um Babylon geht, wieder ein Ausblick, es gibt ein Leben nach Babylon, ein Leben nach der Verbannung. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für euch, sagt Jeremia zum Beispiel den Verbannten im Kapitel 29 in Jeremia. Babel oder Babylon ist sowieso ein spannendes Thema in der Schrift. Ich glaube, wir haben so ein Bild, so ein Kontrast zwischen zwei Städten. Auf der einen Seite haben wir immer wieder Jerusalem, Zion, als Bild für das Volk Gottes. Und auf der anderen Seite eine andere Stadt, eben Babel oder Babylon, als ein Bild für ja, die Stadt dieser Welt. Bild für diese Welt, für die heidnischen Nationen auch. Das fängt ja an in 1. Mose 10 mit dem Turmbau zu Babel, wo wir sehen diese Rebellion gegen Gott, und es zieht sich dann durch bis zur Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18, wo wir auch den Fall von Babylon sehen. Ich glaube nicht unbedingt von dieser antiken Stadt Babylon, aber diesem Geistlichen, das wofür sie steht, dieses Reich dieser Welt, das Reich der Ungläubigen, das Reich der Rebellischen. Interessant an dieser Prophetie ist, dass Babylon zu der Zeit noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Der Prophet Jesaja hat ungefähr 100 Jahre davor prophezeit, bevor Babylon zur Weltmacht aufgestiegen ist. Ich meine, Babylon war eine großartige Stadt, aber das Weltreich zu dieser Zeit war das Assyrische Reich. Und der Kontext von diesen ganzen Prophetien ist ja, dass die Assyrer diese ganzen Nationen bedroht haben, auch Israel bedroht haben. Erinnert euch, der König von Damaskus, also die Syrer, haben sich mit dem Nordreich Israel verbündet gegen den König, auch mit den Philistern, Edomitern, mit den Nationen rundherum. Und der König von Juda, der wollte sich da raushalten, der wollte nicht mitmachen. Und das war auch ein Grund, wo die sich gegen sie gerichtet haben. Aber Babylon war eine große Stadt, wahrscheinlich eine der größten Städte in der Antike oder in der Geschichte, wenn man es umlegt, auf heutige Maßstäbe. War eine große Stadt mit vielen Einwohnern. Es wird überliefert, dass es eine Stadtmauer hatte, wo 6 Streitwagen nebeneinander fahren konnten auf dieser Mauer, also diese Außenmauern. Riesengroß, riesendick, 100 bis 200 Türme, je nach Bericht. Ihr kennt die hängenden Gärten. Es war eins der Weltwunder der Antike, also war eine ganz großartige, große Stadt. Ihr könnt auch denken an den König Nebukadnezar im Buch Daniel, wo er sich überhoben hat, und Daniel hatte ihn vorher schon gewarnt, hey, werd nicht zu überheblich, aber er hat gesagt, wow, dieses Reich, ich habe das alles erschaffen und die ganze Welt liegt zu meinen Füßen. Ja, hier haben wir eine Prophetie gegen Babel, Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Auf kahlem Berg richtet ein Feldzeichen auf, mit lauter Stimme ruft ihnen zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Edlen. Und wir werden durch diese Gerichtsworte jetzt relativ schnell durchlesen. Viele von diesen Nationen existieren heute ja gar nicht mehr. Es wurde in der Geschichte erfüllt. Mal sehen, ich habe vor, relativ zügig durchzulesen, sodass wir vielleicht so halb-halb, dass wir uns auch nicht zu lange in diesem Gerichtsteil hier aufhalten. Ich habe meine Heiligen entboten, auch meine Helden zu meinem Zorngericht gerufen, die über meine Hoheit frohlocken. Horch, Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Nationen. Der Herr, der Herrscher, mustert ein Kriegsheer. Aus fernen Land kommen sie, vom Ende des Himmels. Der Herr mit den Werkzeugen seiner Verwünschung, um das ganze Land zugrunde zu richten. Also Gott sagt hier, er versammelt ein Kriegsheer. Es waren die Perser und die Meder, die Babylon zerstört haben. Und es ist interessant, dass er hier sagt, das ist mein großes Volk im Wesentlichen. Meine Geheiligten sogar, also geheiligt in dem Sinn von abgesondert. Gott sagt, ich habe diese Nationen abgesondert als mein Werkzeug, um sie zum Gericht zu gebrauchen. Es ist interessant, dass der Perserkönig Kyros ja öfter mal als Werkzeug Gottes erwähnt wird in der Schrift, auch in Jeremia. Also Gott benutzt selbst heidnische Könige, um Gericht zu bringen. Und das zeigt uns, dass Gott wirklich auf dem Thron sitzt, dieser Welt. Also letztendlich hat er die Fäden im Spiel. Und selbst wenn jetzt gottlose Menschen vielleicht an der Macht sind oder die Kontrolle haben in dieser Welt, Gott steht drüber und er kann selbst sie gebrauchen, um seine Zwecke letztendlich auszuführen.
Die Stadtmauer von Babel was gerade daran erinnert, ich habe nochmal was aufgeschrieben, und zwar die Stadtmauer des neuen Jerusalem ist ja noch viel gewaltiger. Da wird ja geschrieben, die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist groß wie die Breite. Es sind 12.000 Stadien. Länge und Breite und die Höhe sind gleich, das sind 2.220 Kilometer umgerechnet. Aha. Und die Mauer, 144 Ellen, das sind 66 Meter. Also, wenn man sich das vorstellt, ist auch im Vergleich, ist viel, viel größer wie das weltliche Reich oder so, das neue Jerusalem. Ist kein Vergleich zu dem, was die da damals schon hatten. Es ist schon, ja, also wie der Johannes das sieht in der Offenbarung, dieses neue Jerusalem.
Wir hatten es ja letztes Mal auch davon, ne, dass dieses neue Jerusalem eigentlich ein riesiges Allerheiligstes ist, was vom Himmel runterkommt.
Und von den Maßen her.
Also ein Bild auch für Gottes Gegenwart unter den Menschen. Also diese Geschichte von diesen zwei Städten, Jerusalem und Babylon, zieht sich ja durch.
Ja.
Oder Babel zieht sich ja durch, die ganze Bibel. Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Das ist eine Phrase, die wir immer wieder bei den Propheten sehen, der Tag des Herrn. Das bezeichnet natürlich nicht nur einen einzelnen Tag, sondern eine Zeitperiode. Und zwar nicht immer dieselbe. Tag des Herrn ist so eine Phrase, die für Gottes Gerichtshandeln steht. Es gibt immer wieder Tage des Herrn, wo Gott richtet. Und natürlich wird es mal das letzte Gericht geben, den ultimativen Tag des Herrn sozusagen. Aber das ist eine Phrase, die wir bei den Propheten immer wieder finden werden. Der Tag des Herrn ist eine Zeit des Gerichts. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen und sie werden bestürzt sein. Krämpfe und Wehen werden sie packen, sie werden sich winden wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie Flammen. Lasst euch einfach diese Bilder hier vor eurem geistigen Auge vorüberziehen. Das ist Bildsprache. Hebräische Poesie, hebräische Bildsprache. Also wir können uns vorstellen, eine Gebärende, die ihr Gesicht verzieht vor Schmerzen und wir sich gegenseitig anstarren. Gesichter glühen wie Flammen, ich weiß nicht, vielleicht ist Reflexion von dem Feuer, wo sie die Stadt niederbrennen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Das ist auch prophetische Sprache. Wenn wir das auf den ersten Blick lesen, denken wir immer, okay, da geht's um Weltuntergang. Wenn wir von diesen kosmischen Bewegungen hier lesen, die Sterne und die Sternbilder werden ja Licht nicht leuchten und die Sonne wird sich verfinstern und der Mond und all diese Dinge. Aber das ist auch typisch für die Propheten, das ist apokalyptische Sprache, Bildsprache. Sterne stehen ja oft für Herrscher, für Königreiche, also auch in diesem Sinn. Finden wir auch im Kapitel 34, die Verse 1 bis 5. Da geht es im Kontext, hier geht es ums Gericht über Babel und im Kapitel 34 geht es um Gericht über Edom. Und da steht, tretet heran, die Nationen, um zu hören, und ihr Völkerschaften, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Herr hat seinen Zorn auf alle Nationen und seinen Grimm richtet er auf ihr ganzes Heer. Er hat an ihnen den Bann vollstreckt, sie zur Schlachtung dahingegeben, und ihre Erschlagenen werden hingeworfen, und der Gestank ihrer Leichen steigt auf, und die Berge zerfließen von ihrem Blut. Also ein riesen Gemetzel hier in wieder orientalischer Bildsprache beschrieben. Und dann lesen wir weiter im Vers 4 interessanterweise: und alles Heer der Himmel zergeht. Und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und ihr gesamtes Heer verwelkt wie das Laub am Weinstock verwelkt und wie das Welken am Feigenbaum. Also er beschreibt hiermit ein Gericht, ein historisches Gericht gegen Edom. Wir sehen es auch in Hesekiel 32 zum Beispiel. Da ist auch so eine... Hesekiel 32. Also diese, der Himmel, der sich zusammenrollt wie eine Buchrolle, haben wir auch in der Offenbarung 6. Das ist eigentlich ein guter Hintergrund, wenn wir bald zur Offenbarung kommen. Hesekiel 32, Abvers 7, da geht es um den Pharao, Fall des Pharao. Wir werden später sehen, den Fall des Königs von Babel. Hier in Hesekiel 32 wird der Pharao beschrieben im Sheol, im Totenreich. Und das sehen wir auch wieder dieselbe Sprache. Und ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr. Herr. Also apokalyptische Sprache, die das Fallen von Nationen beschreibt. Denkt an Matthäus 24, da verwendet Jesus auch diese Sprache im Kontext von der Zerstörung Jerusalems. Also apokalyptische Sprache, nicht unbedingt das Ende der Welt, aber das Ende von Nationen und von Herrschern. Vers 11, und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Das ist schon hier... Schlüsselvers eigentlich, oder Schlüsselworte hier, die Stolzen und der Hochmut, denn das ist das Problem. Das ist das Problem des Königs von Babel, Stolz und Hochmut. Und wie wir schon öfter gesagt haben, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also wir sehen hier wirklich im Alten Testament wörtlich, wie Gott gegen die Stolzen und Hochmütigen kämpft.
Sie werden schwer, also die Guten werden schwer zu finden sein.
Wo steht das bei dir?
Dann bei
Vers 12?
Ja, nur wenige Menschen werden überleben. Sie werden schwer zu finden sein. Schwerer zu finden sein als reines Gold, seltener noch als die edelstes Gold aus
Ophir. Goldstücke aus
Ophir. Ja, das ist 12.
Bei mir steht, ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Ophir Gold. Mhm. Also es wird wieder nur ein kleiner Überrest übrig bleiben. Dann werde ich die Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle. Also auch Himmel und Erde erbeben. Nicht wörtlich nehmen, bitte, alles hier ist nicht ein Riesenerdbeben. Da geht es um Erschütterungen, was die Weltordnung anlangt. Mhm. Weltreiche, die hier fallen. Beim Grimm des Herrn, der Herrscher und am Tag seiner Zornglut. Und es wird wie mit einer verscheuchten Gazelle sein und wie mit einer Herde, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder in sein Land fliehen. Also eine Tierherde, die sich zerstreut und in Panik davon galoppiert. Wer irgend gefunden wird, soll durchbohrt werden und wer irgend ergriffen wird, soll durchs Schwert fallen. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Also furchtbare Beschreibung. Von dem, wie Krieg damals aber wirklich ausgesehen hat. Ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube Psalm 127 wird das auch beweint, dass Babylon oder Babel, das an den Juden getan hat. Also im Prinzip, Gott lässt ihre Taten auf sie selbst wieder zurückfallen. Gott ist ein gerechter Gott. Was wir sehen, das werden wir auch ernten. Der durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen, hat Jesus dem Petrus gesagt.
Steck es wieder weg, ja.
Schwert, Mensch, oder?
Petrus,
das Ohr abmetzeln wollen, er hatte gesagt, steck es wieder weg.
Ja, hat ihn angerührt, das Ohr wieder geheilt.
Vers 17, siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Die Meder waren in einem Verbund mit den Persern, die haben sich zusammengeschlossen. Und das ist interessant, die Meder waren zu dem Zeitpunkt ein Nomadenvolk. Die haben hier überhaupt keine Rolle gespielt, aber Jesaja schaut voraus. Ich erwecke gegen sie die Meder, die Silber nicht achten und an Gold kein Gefallen haben. Ihre Bogen werden junge Männer niederstrecken und über die Leibesfrucht werden sie sich nicht erbarmen und der Kinder werden sie nicht betrübt sein. Also es war vor allem so, gerade die Kinder des Königs, wenn ein König gefallen ist, dann wurde meistens seine ganze Familie ausgelöscht, damit nicht später irgendwann mal ein Nachkomme aufsteht und rebelliert gegen die neuen Herrscher.
Erst vor kurzer Zeit, also ich meine, schon eine Weile her, aber mit den Zaren oder so haben sie das doch zum Teil gemacht.
Ja, das sehen wir ja zum Beispiel in der Geschichte Israel selbst auch. Ja. Böse Königin Antalia, die ganze Nachkommenschaft des Königs ausrotten will und dann kann nur einer entkommen, der Joasch. So wird es Babel, der Zierde der Königreiche, der stolzen Pracht der Chaldeer ergehen, wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra durch Gott. Nie mehr wird es bewohnt sein und es bleibt unbesiedelt von Generation zu Generation. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden ihre Herden dort nicht lagern lassen. Aber Wüstentiere werden dort lagern und voller Eulen werden ihre Häuser sein. Strauße werden dort wohnen und Bocksdämonen dort tanzen oder wörtlich haarige, also wahrscheinlich einfach wilde Tiere, die hier durch die Wüste streifen. Wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Lustschlössern und seine Zeit steht nahe bevor und seine Tage werden nicht verlängert werden. Also die Stadt wurde total entvölkert und ist auch so bis heute eigentlich die antike Stadt Babel ist Ruinen. Der Saddam Hussein hat wieder begonnen, das wieder zu renovieren und als Touristenattraktion. Aber wir sehen hier diese Endgültigkeit. Diese Stadt Babel wird nie mehr zurückkehren zu ihrer früheren Pracht, wie es hier heißt. Kapitel 14, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen, und wird sie in ihr Land setzen. Also das Gericht Babylons wird zur Freiheit von Israel führen. Die Verschleppten nach Babylon, die Perser hatten die Politik, diese verschleppten Völker wieder zurückkehren zu lassen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Orten bringen. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Also wird jetzt nicht berichtet in den historischen Büchern, aber scheinbar haben sie auch sich Sklaven gekauft und mitgenommen von dort. Und sie werden die gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten und sie werden ihre Unterdrücker niedertreten. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Mühsal und deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den man dir auferlegt hat, da wirst du dieses Spottlied anstimmen über den König von Babel. Also er spricht jetzt zu Juda, die wieder zurückkehren dürfen und Ruhe haben von diesem harten Dienst. Da wirst du dieses Spottlied anstimmen über den König von Babel und sagen, also ein Lied hier, sehr poetisch, die Sprache der Propheten. Wie hat aufgehört der Unterdrücker, aufgehört das Anstürmen? Zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den Herrscherstab, der Völker schlug im Grimm mit Schlägen ohne Unterlass, Nationen unterjochte im Zorn mit Verfolgung ohne Schonung. Babylonier haben die ganze Welt unterworfen. Es ruht, es rastet die ganze Erde. Man bricht in Jubel aus, also wieder der Jubel der befreiten Völker. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Seitdem du da liegst, kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf. Die haben mit sicher wörtlich auch ziemlich abgeholzt in diesen besetzten Ländern. Aber wahrscheinlich auch das Bildsprache, dass die Bäume, die typisch waren für diese Nation, also die Zedern des Libanon, waren typisch für den Libanon, oder die Wacholderbäume, also verschiedene Vegetation dieser Länder, freuen sich wahrscheinlich, ist es auch bildlich, die Menschen, ein Bild für die Menschen in diesen Ländern. Der Scheol, das ist das Totenreich, drunten ist in Bewegung um deinetwillen in Erwartung deiner Ankunft. Er stört seinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde, er lässt von ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir, du bist uns gleich. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Also der Tod, er ist auch nur ein ganz normaler Mensch, der König von Babylon. Hat sich vielleicht gefühlt wie ein kleiner Gott, aber er wird genauso sterben wie alle anderen Menschen und auch wie alle anderen Könige, die er auf dem Gewissen hatte. Und die begrüßen ihn jetzt sozusagen im Totenreich und singen ihm dieses Lied, sagen, hey, du bist auch nicht mehr, du bist auch nur ein sterblicher, schwacher Mensch.
Aber ich glaube, das ist für den Satan hier, oder
nicht? Ja, das kommt jetzt im Vers 12. Das kommt jetzt im Vers 12.
Der aufgestiegen ist.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Also Sternen Gottes ist auch wieder ein Bild für die Engel. Also Mond, Sterne, die Gestirne oft. Einfach Bilder für Herrscher oder Engel oder Gewalten, solche Dinge. Hoch über die Sterne Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Da steht bei mir in der Anmerkung, da dachten sich die Assyrer den Sitz ihrer Götterversammlung. Also er wollte einer der Götter werden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das erinnert uns natürlich auch an den Turmbau zu Babel. Ne? Das war ja ganz zu Beginn das Ansinnen, wo sie gesagt haben, wir wollen sein wie Gott, wir wollen Turm bauen in den Himmel hoch, wir wollen unser eigener Gott sein, ich will mein eigenes Ding drehen, ich will niemanden, der über mir steht, der mir sagt, was ich tun soll oder was ich lassen soll. Ich brauche Gott nicht, ich bin selbstgenügsam. All diese Einstellungen sehen wir hier. Und dieser Hochmut, dieser Stolz bringt uns geradewegs ins Grab, in das Totenreich. Gott sagt hier, ich werde dich von ganz oben, du warst der höchste aller Könige, ja, der Weltherrscher, und ihr könnt es ja bei Daniel nachlesen, wie Nebukadnezar auch stolz geworden ist und gesagt hat, hey, ich habe das alles getan und so weiter, und er sagt, du wirst von ganz oben ganz runterfallen. Ja, manche glauben, dass es hier über den Fall Satans
so eine zweifache Bedeutung
geschrieben ist.
Im Sinne, dass wer auch er über Gott stehen oder Gott gleich sein wollte.
Ja, ich glaube, der Satan hat geherrscht über alle und das war seine Stadt, war die im Prinzip Satan herrscht durch Menschen. Und er war in diese bestimmten, diese.
Also manche sagen, dass hier
das meine ich so, wirklich.
In diesem Fall des Königs von Babel, dieses Herrschers über das Reich Babylon, dass der ein Bild ist sozusagen oder ein Typus ist für Satan, der Herrscher über das geistliche Babylon sozusagen. Genau. Dieses Wort Glanzstern im Vers 12 ist das Wort Luzifer. Ja. Übrigens das einzige Mal, dass dieses Wort vorkommt im Alten Testament, dass es vorkommt in der Bibel. Und
bist du vom Himmel gefallen, der schöne Morgenstern, hat er auch dann hinausgeworfen, der Verkläger der Brüder, dasselbe der auch.
Also ein bisschen schwierig. Ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Beschreibung vom Fall Satans ist. Ich meine, als Bild sicher,
als Bild, ja.
Passt es sicher, aber wir haben dann unten auch hier, lesen wir einfach mal weiter. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Also Satan wird er jetzt nicht unbedingt sterben. Ne? Die dich sehen, betrachten dich und sehen dich genau. Ist das der Mann, der den Erdkreis erbeben ließ? Königreiche erschütterte. Also hier ist eigentlich wieder die Rede über den König. Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und riss ihre Städte nieder, seine Gefangenen entließ er nicht nach Hause. Alle Könige der Nationen, sie alle ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Du aber bist hinabgeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Sprössling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, wie ein zertretenes Aas. Also hier geht es offensichtlich um einen irdischen Menschen. Satan wurde nie in ein Grab gelegt und auch nicht zusammen mit anderen Gefallenen begraben.
Mir steht aber da, wie sagt man da, die andere Stelle? Wie sagt man da so?
Parallelstelle.
Bei Lukas 10, 18.
Was steht da?
Das heißt, Jesus antwortet, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das ist die Parallelstelle anscheinend von dem 14.
Ja, natürlich, Satan ist er gefallen, das wissen wir ja schon. Ne? Die Frage ist,
ob das gemeint ist dabei.
Sprich die Stelle davon, oder nicht?
Die Sprache ist ja, klar, ich meine, hat ja immer noch eine übergeordnete Bedeutung. Das ist ja das dann auch das prophetische Wort, über das hinausgeht, man also über diese tatsächliche Schau, dass man das auch so deuten kann. Aber jetzt halt nur so andeutungsweise, weil er ist ja eine ganz andere Dimension wie jetzt der König von Babel, Satan jetzt.
Also für mich ist es jetzt zumindest keine eindeutige Stelle, wo ich sagen würde, ja, da steht ganz klar, was mit Satan passiert ist, vielleicht so als Bild für das Geistliche. Weil wir haben auch diese Bilder, ne? Herrscher, die vom Himmel fallen, das ist apokalyptische Bildsprache. Oft, nicht, dass die jetzt unbedingt wirklich jetzt einer vom Himmel runtergefallen ist. In Obadja haben wir was Ähnliches. Da spricht der Herr gegen Edom und sagt, der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in den Höhen seinen Sitz hat, denkt an die Felsenstadt Petra. War schon irgendwer von euch da? Mal in Jordanien? Das ist ganz gewaltig. Ich war schon mal da. Also, die hatten ihre Wohnsitze, ihre Stadt gebaut auf einer Hochebene. Und der Zugang in dieses höher gelegene Tal eigentlich geht durch einen, also 1,5-2 Kilometer langen Canyon durch. Der ist teilweise wirklich nur so 2 Meter breit. Und dann gehen hier, weiß nicht, 30, 40 Meter die Felsen hoch, und das war so der einzige Zugang zu Petra. Also galt damals als fast uneinnehmbar, weil die konnten von oben natürlich hier runterschießen und Felsen runterwerfen.
Und fast niemand rein oder hoch.
Und da sind die auch sehr hochmütig geworden und wieder stolz. Hochmut führt zum Fall. Das ist das geistliche Prinzip. Und das sagt der Prophet Obadja auch der Nation Edom. Und sagt, der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Die haben sich so sicher gefühlt und haben gesagt, hey, wir sind die Größten. Mich kann keiner erobern. War aber nicht wahr, sie sind erobert worden. Der in der Höhe seinen Sitz hat und seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Das war jetzt auch nicht, dass die hier im Himmel gesessen sind, aber geistlich, ja, haben sie sich erhoben und wollten sein, hey, haben sich so wie Götter gefühlt und er sagt, ihr werdet schon sehen, was ihr wirklich seid, wenn ihr mit der Nase wieder unten landet am Boden. Wenn du dein Nest auch hoch bautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Jesus verwendet eine ähnliche Sprache in Matthäus 11. Diese Stelle, wo er gegen diese Nationen spricht, diese Städte, nicht Nationen, diese Städte oder Dörfer spricht, die ihn abgelehnt haben, die ihn nicht angenommen haben. Und er sagt dagegen Kapernaum, die Stadt, wo er so seinen Stützpunkt hatte eigentlich, sein Zentrum, könnte man sagen, seines Dienstes. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden? Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Also Kapernaum ist sicher nicht vom Himmel gefallen. Wir haben hier Bildsprache, eigentlich selbe Sprache wie hier, wo es um den Fall Babylons und des Königs von Babel geht. Ich glaube, Vers 20 hat man Schluss gemacht. Mit denen, die zu den Steinen der Grube hinabgefahren sind, mit ihnen wirst du nicht vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, dein Volk erschlagen, das Geschlecht von Übeltätern wird in Ewigkeit nicht mehr genannt werden. Bereitet für seine Söhne die Schlachtbank zu, um der Schuld ihrer Väter willen. Sie sollen sich nicht mehr erheben und die Erde in Besitz nehmen und die Fläche des Erdkreises mit Städten füllen. Also wieder diese Praxis, die Nachkommen des Königs mit ihm umzubringen, wenn er gefallen ist. Und ich werde mich gegen sie erheben, spricht der Herr, der Herrscher, und werde von Babel ausrotten, Namen und Überrest und Spross und Nachkommen, spricht der Herr. Ich werde es zum Besitz der Igel machen und zu Wassersümpfen, und ich werde es ausfegen mit dem Besen der Vertilgung, spricht der Herrscher. Und dann haben wir jetzt Gerichtsworte über Assur und die Philister. Der Herr der Herrscher hat geschworen und gesagt, für wahr, wie ich es erwog, so geschieht es, und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande, dass ich Assur in meinem Land zerschmettere und es von meinen Bergen zertrete. Dann weicht von ihnen sein Joch und seine Last weicht von ihrer Schulter. Da denke ich dran ans Kapitel 37, glaube ich, diese Begebenheit, die Assyrer, die sind ja bis vor Jerusalem gekommen, aber dann hat der Engel des Herrn oder ein Engel des Herrn 185.000 assyrische Soldaten erledigt, so über Nacht. Gott hat sein Volk beschützt. Und dann hat Gott die Assyrer durch die Babylonier gerichtet. Und danach die Babylonier durch die Perser und Meder, also Gott ist souverän. Das ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist, und das ist die Hand, die über alle Nationen ausgestreckt ist, denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Und seine Hand ist ausgestreckt, wer wendet sie zurück? Gott ist souverän. Gott tut, was er will. Er ist der einzig souveräne Herrscher.
Amen.
Und jetzt Ausspruch über die Philister. Im Todesjahr des Königs Ahas geschah dieser Ausspruch. Die Philister hatten sich mit den Syrern und mit Israel verbündet gegen Assyrien und auch mit ein paar anderen Nationen, gegen Assur. Aber Ahas, der König von Juda, hat sich mit Assur verbündet. Also war in Feindschaft gegen diese Nachbarnationen. Und offensichtlich wird jetzt nicht unbedingt berichtet, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, in den geschichtlichen Büchern. Aber offensichtlich hat der König Ahas hier auch die Oberhand gehabt über die Philister. Und dann in diesem Todesjahr, als der König Ahas gestorben ist, und ich glaube, der König Salmanasser, der Dritte von Assur, der ist auch ungefähr um die Zeit gestorben. Und da sagt Gott durch den Propheten, freue dich nicht, ganz Philister, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug. Also Ahas, der König von Juda, der hier die Überhand hatte gegen die Philister. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Otter hervorkommen und ihre Frucht wird eine fliegende, feurige Schlange sein. Wieder Bildsprache. Er sagt im Prinzip, freut euch nicht zu früh, dass euer Feind gestorben ist, es kommt nur noch schlimmer. Als Ahas und Salmanasser, der Sohn von Salmanasser dem Dritten, der König Sargon, der Assyrerkönig, der hat die Philister zerstört. Da werden die Erstgeborenen der geringen Weiden und die Armen sich in Sicherheit lagern, aber deine Wurzel werde ich durch Hunger töten und deinen Überrest werde ich erschlagen. Heule Tor, schrei um Hilfe statt, verzage ganz Philistea, denn von Norden her kommt Rauch und keiner sondert sich ab von seinen Scharen, von Norden, von Assur her. Und was antwortet man den Boten der Nation? Ja, der Herr hat die Grundmauern Zions gelegt und darin finden die Elenden seines Volkes Zuflucht. Sind geflüchtet nach Jerusalem und wie gesagt, Gott hat sie da auch beschützt. Machen wir noch ein bisschen weiter. Drohendes Gericht über Moab. Jetzt, also die Moabiter, heutige Jordanien, jetzt auf der Ostseite von Juda, von Israel. Ja, über Nacht ist A, Moab verwüstet, vernichtet. Ja, über Nacht ist Kir, Moab verwüstet, vernichtet. Man steigt zum Götzentempel hinauf, und nach Dibon auf die Höhen, um zu weinen, auf Nebo und auf Medeba jammert Moab. Das waren jetzt Berge und Städte in Moab. Auf allen seinen Köpfen ist eine Glatze, Symbol für Trauer. Jeder Bart ist abgeschoren, Trauer oder Demütigung durch die Feinde. Auf seinen Gassen gürten sie sich in Sacktuch um. Und auf seinen Dächern und auf seinen Marktplätzen jammert alles in Tränen zerfließen, also alles Gesten der Trauer. Heschbon und Elale schreien um Hilfe, bis Jahas hört man ihre Stimme. Darum erheben die gerüsteten Moabs das Kriegsgeschrei, es zittert um sein Leben. Mein Herz schreit um Hilfe für Moab, seine Flüchtlinge fliehen bis nach Zoa, nach Eglat, Schelischia. Ja, die Anhöhe von Luhit steigt man mit Weinen hinauf. Ja, auf dem Weg nach Horonaim erhebt man Geschrei über den Zusammenbruch. Ja, die Wasser von Nimrim sollen zur Wüsten werden. Ja, verdorrt ist das Gras, verwelkt das Kraut, das Grün ist nicht mehr da. Darum trägt man über den Pappelbach, was man erübrigt und was man aufbewahrt hat, also auch dieses Bild von der Schöpfung, die praktisch mit verwelkt und mit vergeht mit dem Fall dieser Nation. Ja, das Wehgeschrei umkreist das Gebiet von Moab, bis nach Eglajim dringt sein Jammern und nach Beer Elim sein Jammern. also verschiedene Städte, ja, die Wasser von Dimon sind voller Blut, denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon, einen Löwen, über die entkommenen Moabs und den Überrest des Landes. Also die Moabiter, die fliehen vor Assur, und einige von ihnen, die finden Schutz in Jerusalem. Wenn wir an die Zeit Davids denken, David hatte ja ein ganz gutes Verhältnis zu den Moabitern. Er hat seine Eltern, seine Familie zum Moabiterkönig geführt, während er auf der Flucht war vor König Saul. Hatte auch moabitisches Blut in seinen Adern. Die Ruth war ja eine Moabiterin. Kapitel 16: Sendet einen Widder des Landsherrn von Sela in der Wüste zum Berg der Tochter Zion. Und es geschieht wie ein herflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Arnons. Also auch dieses Bild von Panik, Flucht nach Juda. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Am hellen Mittag mache deinen Schatten der Nacht gleich. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht. Lass die Vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster. Also hier, Juda war angehalten zur Nachbarschaftshilfe, zur Barmherzigkeit, auch gegen ihre Feinde. Das ist, was Jesus uns sagt, liebt eure Feinde. Lass die Vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten, sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster, wenn der Unterdrücker nicht mehr da ist, die Verwüstung aufgehört hat, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind, dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden und auf ihm, im Zelt Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen, der richtet und nach Recht trachtet und in der Gerechtigkeit erfahren ist. Hier vielleicht wieder ein Bild auf messianische Zeitalter. Messias, zu dem sich auch die Nationen versammeln werden. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, dem sehr Hochfahrenden, von seinem Stolz, seinem Hochmut und seiner Überheblichkeit, von seinem eitlen Prahlen. Haben wir hier ein Thema, was sich durchzieht durch diese Kapitel? Warum diese Nationen gerichtet werden und diese Herrscher gerichtet werden? Hochmut, Stolz, das ist die Ursünde. Das ist die Sünde, wegen der Satan gefallen ist. Das ist das Problem, warum Adam und Eva gefallen sind. Stolz, Überheblichkeit. Sie haben gedacht, sie wissen es besser als Gott.
Die wollen wissen, wie Gott, deswegen sind hingefallen. Ja. Aber dann, wenn die hingefallen, die wollen dann diese Pyramide nach oben
will. Also selbe Denken, dieses Tempel.
Alle Menschen sind so.
Dieses Denken von Babel, Turmbau zu Babel. Wir wollen sein wie Gott. Das war die Versuchung des Teufels. Genau. Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ja. Und das ist, wonach die Menschen streben. Auch heute. Menschen wollen ihr eigener Gott sein. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen Jesus und Gott ablehnen, weil unser Gott, der Gott der Bibel und Jesus, einen Herrschaftsanspruch stellt. Jesus sagt, ich will der Herr sein in deinem Leben. Ich will auch dein Retter sein, aber auch dein Herr. Das heißt, du musst dein Leben ändern. Und bist du bereit dazu, wenn du in die Richtung gehst und ich sage, ah, das gefällt mir nicht so, kehr um, leb anders, bist du bereit, es zu tun? Und leider Gottes sind viele nicht bereit. Und dieser Stolz ist ja sehr aktuell, wenn man sich nur Liedtexte anhört von den Rappern heutzutage, die fühlen sich ja auch so als Halbgötter teilweise. Oder ach, haben doch schon die Beatles gesagt, na, ja, wir sind berühmter als Jesus. Ist und
losgegangen, das so, die Bestätigung.
Ja, die sind so dumm. Ja.
Werden wir als nächstes im 1. Johannesbrief sehen, im Kapitel 2. Mhm. Dinge, die in der Welt sind, der Hochmut des Lebens, Stolz, das ist unser Hauptproblem als Menschen, das wir mit Gott haben. Aus dieser Überheblichkeit und diesem Stolz kommt eigentlich jede andere Sünde hervor.
Ich denke, man muss halt jeder bei sich anfangen, gell? Man kann nicht sagen, du bist es oder du oder so, wie man das so gern macht. Jeder muss bei sich anfangen, muss überlegen, wo bin ich stolz, wo erhebe ich mich, wo bin ich hochmütig, wo weiß ich alles besser. Und das ist jeden Tag im Alltag, wie du manchmal sagst, deine Predigten auch, da muss jeder bei sich anfangen. Denke ich. Zumindest.
Ja klar, ist, wenn immer wir in diese Selbstgenügsamkeit reinkommen, so ich schaffe das, so ohne Gott, wenn wir merken, wir beten nicht mehr viel, sondern wir denken, wir kriegen es allein gebacken oder wenn wir, jedes Mal, wenn wir dem anderen runtermachen, damit wir ein bisschen höher werden und uns im Mittelpunkt stellen wollen. Deswegen,
ich kann das besser wie du.
Deswegen heißt im Philipperbrief, einer achte den anderen höher als ich selbst. Das ist die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Und das ist das Erstaunliche. Er, der Gott war, war bereit, sich zu erniedrigen unter alle und uns zu dienen. Und Jesus hat uns auch gesagt, wer der Erste von euch sein will, der soll der Letzte, der soll der Diener von allen werden. Also genau umgekehrte Haltung. Demütigt euch unter dem Herrn und er wird euch erhöhen. Auf der anderen Seite seid stolz, Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das sehen wir hier. Gott selber kämpft gegen diese stolzen Nationen und ihre Könige. Wie auch gegen Israel, die sind ja auch stolz geworden. Das ist der Grund, warum sie gefallen sind und gezüchtigt wurden.
Aber bestimmt, wenn wir sind das Israel, dann wir sind dasselbe. Die alle Menschen sind wie Israel.
Ja.
Der Gott hat diese Volk gewählt, aber trotzdem alle Menschen sind.
Der Unterschied ist, dass wir Jesus haben. Ne?
Es wird immer einen Überrest geben. Also sind, ja, nicht alle Menschen sind demütig oder sind, nehmen das für sich persönlich in Anspruch oder sagen, ja, Gott ist Gott und er steht über uns.
Wir hatten ja im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das, wir haben Jesus. Aber wir brauchen Demut. Zu bekennen, Sünden zu bekennen, Buße zu tun, umzukehren, erfordert Demut. Und das nimmt uns keiner ab. Wenn wir uns demütigen vor dem Herrn, dann wird er uns Gnade schenken. Ist auch ein Prinzip, was sich durchzieht. Durchs ganze Alte Testament auch.
Ja, und manchmal muss man sich auch
geistliches Gesetz, geistliche Wahrheit.
Ich, oder vor anderen Menschen. Wie er sagte, einen anderen höher achten.
Ja.
Man muss auch mal sich vor Menschen demütigen, nicht nur vor Gott. So wie die Mutter Teresa oder wie viele.
Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, dem sehr Hochfahrenden und von seinem Stolz, seinem Hochmut und seiner Überheblichkeit, von seinem eitlen Prahlen, Eitelkeit, Neid, all diese Dinge sind Ausdruck von Stolz. Wenn wir furchtbar enttäuscht sind von uns, zeigt uns, dass wir zu hoch von uns denken. Wenn wir denken, wir verdienen das nicht, dass andere uns enttäuschen. Wir haben die anderen nicht verdient, so in die Richtung, womit habe ich das verdient? Ja, wir haben die Hölle verdient eigentlich. Ne? Alles andere ist Gnade. Darum wird Moab heulen, über Moab, alles wird heulen und über um die Traubenkuchen von Kir Hereset werdet ihr seufzen, ganz zerschlagen, denn Heschbons Terrassengärten sind verwelkt, die Weinstöcke von Sibma, deren edle Trauben, die Herren der Nationen mit Trunkenheit bezwangen, bis nach Jaser reichen sie, verloren sich in der Wüste, seine Ranken breiteten sich aus, gingen über das Meer. Also das Land ist verwüstet. Darum beweine ich, wie Jaser weint, den Weinstock von Sibma, mit meinen Tränen tränke ich dich satt, Heschbon und Elale. Denn über dein Sommerobst und über deinen Ernteertrag ist das Jauchzen der Feinde gefallen. Das sind Freude und Jubel aus den Fruchtgärten abgeerntet und in den Weinbergen wird nicht gejubelt und nicht gejauchzt. In den Kelterkufen tritt kein Kälterer den Wein, dem Jauchzen habe ich ein Ende gemacht, wurden ausgeplündert. Darum klagen meine Eingeweide über Moab wie eine Zither. Eingeweide war das Herz damals. Ne? Mhm. Wie eine Zither und mein Inneres über Kir Heres. Und es wird geschehen, wenn Moab erscheint, sich abmüht auf der Opferhöhe und sein Heiligtum eintritt, um zu beten, dann wird es nichts ausrichten. Also die ganzen Götzen werden ihnen nichts nützen, die falschen Götzen, an die sie sich wenden. Das ist das Wort, das der Herr einst über Moab geredet hat. Jetzt aber redet der Herr und spricht, also offensichtlich schon eine Prophetie, die Gott dem Jesaja früher gegeben hat, die er jetzt hier zusammenfasst. Jetzt aber redet der Herr und spricht, in 3 Jahren, wie die Jahre eines Tagelöhners, wird die Herrlichkeit Moabs verächtlich sein, samt all der großen Menge. Und der Überrest wird winzig klein, gar nicht groß sein. 3 Jahre ungefähr hat diese Rebellion der Nationen gegen die Assyrer gedauert. Und offensichtlich hatte der Prophet das Gericht schon vorher angekündigt gegen Moab und jetzt sagt er, okay, jetzt setzt Gott so ein Time Limit und sagt, in 3 Jahren ist Schluss mit dir. Lesen wir noch schnell das Kapitel 17. Dann haben wir einen halbwegs logischen Schluss. Ich glaube, 18 machen wir nicht mehr weiter. Ausspruch über Damaskus, also Syrien, jetzt. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird ein Trümmerhaufen. Verlassen sind die Städte von Aroa, sie werden den Herden preisgegeben, die lagern dort und niemand schreckt sie auf. Und verschwinden wird die feste Stadt aus Ephraim und das Königtum aus Damaskus. Nordreich Israel, das ist Ephraim, hat sich ja mit den Syrern, mit Damaskus verbündet gegen Assur. Und dem Überrest von Aram, das ist auch Syrien, ergeht es wie der Herrlichkeit der Söhne Israel, spricht der Herr, der Herrscher an. Die waren hier zusammen in einem Boot und sind beide Nationen von den Assyrern zerstört worden und erobert worden. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches mager werden. Es wird sein, wie wenn einer bei der Ernte Getreidehalme zusammenfasst und sein Arm Ähren abmäht. Es wird sein, wie wenn einer Ähren sammelt in der Talebene Rephaim. Doch wird eine Nachlese an ihm übrig bleiben, wie beim Abschlagen der Oliven 2, 3 reife Oliven oben im Geäst, 4, 5 an den Zweigen des Fruchtbaums, spricht der Herr, der Gott Israels. Also ein Bild von der Nachlese. Ernte wurde abgeerntet, aber hängt hier und da noch, da eine Traube, da ein Apfel rum. Also auch hier wieder, es wird nur ein kleiner Überrest übrig bleiben nach diesem Gericht von dieser Nation. An jenem Tag wird der Mensch auf den hinschauen, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israel sehen. Und er wird nicht schauen auf die Altäre, das Werk seiner Hände, seine selbstgeschnitzten Götzen, sondern Umkehr zum wahren Gott. Und er wird nicht schauen auf die Altäre, das Werk seiner Hände, und was seine Finger gemacht haben, wird er nicht ansehen, weder die Ascherim noch die Räucheraltäre. Also diese ganzen Götzenbilder, die sie hatten. Wir würden vielleicht heute sagen, er wird nicht auf sein Auto schauen und sein sonstiges Statussymbol, sein Haus, sein Geld, seine Aktien, sondern er wird zurückschauen auf den Herrn, zurückkommen zu ihm, der für anderes gelebt hat. An jenem Tag werden seine Festungsstädte sein wie die verlassenen Orte des Waldes und des Berggipfels, die man vor den Söhnen Israel verließ. Und es wird eine Öde sein. Ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Deshalb pflanze nur Pflanzungen des Lieblichen und besehe sie nur mit ausländischen Weinranken. Am Tag, da du gepflanzt, ziehst du sie groß und am Morgen, da du gesät, bringst du sie zum Blühen. Hin ist die Ernte am Tag des Sichtums und des unheilbaren Schmerzes. Also war alles umsonst, hier deine Anstrengung. Wein anzupflanzen. Wehe, ein Getöse vieler Völker, wie das Tosen am Meere tosen sie, und ein Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Auch das ist ein Bild, was wir immer wieder sehen. Diese Wellen der heranstürmenden Armeen als Bild. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser, doch er bedroht sie und sie fliehen in die Ferne. Und sie werden gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie die Raddistel vor dem Sturm. Zur Abendzeit, siehe da, jähes Erschrecken, ehe es Morgen wird, gibt es sie nicht mehr. Das ist das Geschick derer, die uns plündern, und das Los derer, die uns berauben. Also Gott wird auch diese Nationen, die Israel gerichtet haben, wieder richten. Er ist souverän. Er sitzt auf dem Thron. Und bei ihm zu bleiben, das ist eigentlich die einzige Sicherheit, die wir haben. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Haben wir auch wieder im 1. Petrus 5. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also auf Gott warten, dass er uns erhöht. Nicht selbst vordrängen, nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist auch ein Zeichen von Demut. Mhm. Wir nicht fleischlich irgendwo, ich muss mich auf mich verlassen, ich muss alles selber in der Hand haben, ich muss alles selbst kontrollieren, meine Sicherheit hier. Nee, werft eure Sorge auf ihn. Und das Wunderbare ist, er ist besorgt für euch. Ist doch wunderschön. Gott, der Allmächtige, ist wirklich besorgt um dich und um mich. Und er hat verheißen, dass er uns versorgen wird, dass er immer bei uns sein wird, dass er uns tragen wird. Und dann sagt Petrus weiter, seid nüchtern in dem Kontext und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und was für eine bessere Taktik hat er, als uns stolz zu machen. Wenn wir stolz werden, dann werden wir fein, weil der Teufel weiß auch ganz genau, dass dann Gott selbst gegen uns steht. Und so einmal mehr in diesem Prophetenbuch der Aufruf, am Boden zu bleiben und demütig zu bleiben und im einfachen Vertrauen und Glauben mit einem Gott zu gehen.
Das heißt, und wer meint, er stehe, das sieht so, dass er nicht falle. Er kommt manchmal ja so unvermittelt, die Situation ist so unplötzlich da. Und dann ist es soweit, dann, ja, dann musst du richtig reagieren. Und das ist oft, das kann oft so schnell gehen, dass du doch ein Problem hast dann, also sucht, wen er verschlinge, er greift dir immer den schwächsten Punkt an in dem Moment. Und das dann, ja, ihm dann zu widerstehen, das ist die hohe Kunst, das richtig zu machen dann.
Ja, und selbst wenn wir widerstehen und siegreich sind gegen ihn, dann sagt er, wow, hast du das nicht toll gemacht, ne? Also wieder uns überheblich zu machen, weil du so stark und so toll bist. Und dann sind wir schon wieder vor dem nächsten Fall. Ne? Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle.
Das ist immer so eine Gratwanderung auch. Das ist, ja,
das ist
ganz halt auf Versenken in die Gnade Gottes irgendwo so. Das ja, ist uns wirklich dann schützt. Ich meine, ich habe alles zur Verfügung. Er ist ja besiegt. Aber wie gehen wir immer mit da richtig um, damit im täglichen, praktischen Leben? Mhm. der Umgang mit dem besiegten Feind sozusagen.
Ja, es ist ein ständiger Kampf.
Ja.
Na, wenn du versagst, dann klagt er dich an und so bringt dich so zum Denken, dass du denkst, ich habe was Besseres verdient als das, ne? Dieser verdrehte Hochmut.
Ja, das ist so schnell da oft. Ich meine, klar, es tut auch einem manchmal gut, wenn man was hört, irgendwie jetzt zum Beispiel auf der Geburtstagsfeier, da haben sich die drei Frauen unterhalten. So,
die Schwester und die Freundin.
Genau, das ist schön, das ist ein Tagespflegekind und das ist... Da braucht man auch den richtigen Mann dazu. Ich habe das
gehört.
Ja, das tut mir natürlich gut. Ja, aber dann ist schon wieder, das bin ja nicht einfach so, kannst du dich auch mal darüber freuen, aber musst du wirklich dann...
Man kann die Dinge auch annehmen und sagen, danke Herr, dass du mir das geschenkt hast und dass du mich so verändert hast. Aber ist oft so, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen oder wir nicht siegreich sind, dann... Ja. Haben wir diesen verdrehten Stolz, dass wir denken, ich verdiene eigentlich was Besseres als das.
Ja.
Und wenn wir dann mal was gut machen, hey, das war eine gute Predigt oder hast toll Lobpreis geleitet, oder dann kommt gleich wieder dieses wegen mir. Ja. Und das ist, wir müssen echt immer gleich zurück. Nee, Herr.
Ja.
Und an ihm dranbleiben, nahe an ihm dranbleiben. Es ist ein ständiger Kampf gegen den Hochmut, ne?
Mhm.
Schön, ich glaube, hier machen wir Schluss. Weil das ist auch halbwegs logisch, weil Kusch und Ägypten, die waren auch wieder so zusammen. Ein bisschen. Wir machen dann da weiter und schauen mal, wie weit wir dann nächstes Mal kommen. Würde ich sagen.
Okay.
Ich meine, wenn ihr Lust habt, können wir schon noch weitermachen, aber es ist schon...
Das ist schon okay
jetzt. Ja. Ich muss das mal sagen lassen.
Bet noch mit uns. Lieber Vater, danke, dass du uns unterrichtest durch dein Wort und im Korintherbrief steht, dass all diese Dinge uns aufgeschrieben sind als Vorbilder. Und wenn wir diese stolzen Nationen und diesen stolzen Könige sehen, die fallen, dann bitte ich dich einfach um Gnade, Herr, weil wir wissen das, dass wir kämpfen immer wieder mit diesen Gedanken des Hochmuts und des Stolzes auf die verschiedene Art und Weise. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, wachsam zu sein und es frühzeitig zu erkennen und wirklich aus deiner Gnade zu leben. Und es ist ja wirklich so, dass alles Gute kommt von dir. Es ist nicht wegen uns und wegen dir. Es ist deine Gnade und deine Barmherzigkeit und das ist auch so wunderbar, dass wir das wissen dürfen, dass du für uns bist und dass du verheißen hast, für uns zu sorgen. So bitte ich, beschütze uns geistlich, mach uns wachsam in diesem Kampf. Im Bestehen, mach uns zu Betern, zu Menschen, die von dir abhängig sind. Jede Sekunde ihres Lebens, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.